Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Ja, und wir haben wieder den ganz bunten Blumenstrauß voll Themen. Da ist alles mit dabei. Wir sprechen über den englischen Fußball, über die Premier League, über das europäische Fußballgeschäft und wir schauen natürlich auch mal kurz nach Spanien. Da gab es den Clásico Real zu Gast beim FC Barcelona und die Katalanen haben, glaube ich, die Meisterschaft eingetütet, kann man sagen, auch wenn rechnerisch natürlich noch was geht, aber im Grunde kann man da schon in Richtung Barca gratulieren, aber das ist eben Thema, ja, Richtung Ende der Folge. Wir beginnen natürlich wie immer mit dem englischen Fußball, denn das ist ja das, was diesen Podcast auszeichnet. Und da habe ich wieder den, ich sag immer noch Markus, Mann von der Insel, Markus Babbel, wieder bei mir. Markus, servus.
Cedric, ich grüße dich.
Ja, du wohnst natürlich längst nicht mehr auf der Insel, aber 4 Jahre hast du das getan, 2000 bis 2004. Wir sprachen in der ersten Folge drüber, im FC Liverpool gespielt, kurz ausgeliehen gewesen. Du hast da viel erlebt. Wie hat es sich denn da gelebt? Das vielleicht mal als Einstiegsfrage, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Also ich habe mich pudelwohl gefühlt. Ich habe so eine extrem hohe England-Affinität. Ich mag dieses Land, ich mag die Menschen. Liverpool, Arbeiterstadt, war noch nicht ganz so schön wie heute. Wenn du heute mal rüber gehst, du wirst dich wundern, wie schön diese Stadt ist. Damals noch nicht ganz so und trotzdem, ich habe mich pudelwohl gefühlt. Hatte natürlich auch das große Glück, mit Didi Hamann einen Gefährten an meiner Seite zu haben, der schon ein Jahr für Liverpool gespielt hatte, der sich auskannte in der Stadt und der mir da natürlich auch extrem viel helfen konnte. Aber das war genau mein Ding und habe mich da wirklich sehr, sehr, sehr wohl
gefühlt. Ja, ich war im Herbst letzten Jahres da. Da hat bei Leverkusen in der Champions League beim FC Liverpool gespielt. Deswegen kenne ich mich so ein bisschen aus. Also ich kenne die Kneipenstraße, wo auch das Beatles-Museum ist. Ja. Dann geht es ja ein paar Meter weiter auch zum Hafen, schöne Hafenstadt. Hast du da irgendwo im Stadtzentrum verweilt oder eher außerhalb?
Nein, ich war schon in der Stadt selber drinnen, zwar gegenüber von so einem Park. Also es war trotz alledem sehr ruhig. Ja. Und man muss schon aufpassen, in welche Ecken du ziehst, ja, weil es gibt ja auch einen Teil, die sind blau. Also nicht blau in dem Sinn, dass sie gesoffen haben, sondern weil sie Everton-Supporter sind. Und wenn du da in die Nähe hinziehst oder da irgendwo reingehst, dann kannst du schon auch Probleme bekommen. Also die sind dann nicht stolz, dass der Liverpool-Spieler neben ihnen wohnt, sondern da kann dann schon mal passieren, dass du halt einfach in deinem Auto keine Reifen mehr dort hast, weil sie dir abmontiert haben. Und also das war schon sehr witzig, weil so viele Ecken, wo ich dachte, ey, da könnte ich es mir vorstellen, hat nur der Teambetreuer gesagt, na Markus, keine Chance, das ist blaues Land, da ziehst du nicht hin. Wir müssen schon was finden, wo eher ein roter Hand ist. Und dann haben wir ja da ein wunderschönes Haus gefunden und das war wirklich, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe.
Aber das waren auch immer so diese Highlight-Spieltage in der Premier League für dich wahrscheinlich, ne, gegen den FC Everton. Weil so ein Derby hat natürlich auch auf der Insel was ganz Besonderes.
Ja, auf der anderen Seite war ich halt immer bei dem Verein, der halt der Größere ist, ja, wo du eigentlich eher was zu verlieren hast, wie dass du was gewinnen kannst. Ja. Und deswegen habe ich die Derbys eigentlich gar nicht so gemocht. Und das war ja wenn du unentschieden gespielt hast, dann waren schon die Ersten so enttäuscht, schweige denn, wenn du verloren hättest, dann wäre der Teufel los gewesen. Klar, wir hatten das große Glück, in Everton zu gewinnen. Ich habe sogar ein Tor gemacht. Also das war dann schon cool, ja, und was Besonderes, weil du dann halt auch voll akzeptiert warst bei den Fans, ja, weil die haben das dann schon registriert. Hoppala, der gibt alles in so einem Spiel, der steckt nicht zurück. Und glaub es mir, Cedric, da geht's wirklich so brutal zur Sache. Also das war ein Gemetzel auf dem Platz vom Allerfeinsten. Und im Rückspiel haben wir, glaube ich, dann 0-0 nur gespielt. Also es war dann enttäuschend. Und nichtsdestotrotz, das größere Spiel für die Fans ist dann trotzdem noch gegen Man United.
Ja, ja. Da ist der, ne, im fußballerischen Sinne, Hass dann schon auch nochmal so ein Stück weit ausgeprägter. Ne? Die mögen sich
ja
gar nicht.
Ja, weil Everton ja eigentlich kein so wirklicher Konkurrent ist. Ja? Die dümpeln ja, irgendwo bestenfalls im Mittelfeld. Normal spielen sie ja die letzten Jahre immer gegen den Abstieg. Klar, sie können dir eben in die Suppe spucken. Das haben sie ja auch sehr, sehr gut getan in der Vergangenheit, ob sie dann Spieler schwer verletzt haben mit Van Dijk, kann ich mich noch erinnern, mit seinem Kreuzbandriss, wo der Torhüter ihm da ins Knie gesprungen ist, so völlig wahnsinnig und ich glaube maximal gelbe Karte, wenn er überhaupt eine gelbe Karte bekommen hat, also ein brutales Foul gewesen. Oder letztes Jahr, wo sie dann eben in Everton eine ganz schwache Performance, wo sie auch verloren haben und da dann auch so ein bisschen abreißen mussten, dann bei Man City. So. Also das sind so Punkte, die mich jetzt in der Vergangenheit immer bei Everton immer ein bisschen genervt haben. Aber wie gesagt, Man United war halt, ja klar, die haben den Rekordmeistertitel ihnen abgenommen und den wollten sie unbedingt wieder zurückholen. Das haben sie ja in dieser Saison geschafft, dass sie wieder zumindest gleich auf sind mit ihnen. Und das nächste Ziel ist natürlich ganz klar, sie wieder zu überholen.
Mhm. Hattest du so ein Highlight-Spiel in deiner Zeit auf der Insel?
Ach, da gibt es so viele Highlight-Spiele. Ne? Ja, weil was wirklich faszinierend waren die Cup-Spiele. Also wirklich dann das Endspiel. Damals war Wembley noch nicht fertig. Ja, das war ja im Umbau und wir sind ausgewichen nach Cardiff. Und was ich noch nie erlebt habe, klar, DFB-Pokalfinale auch super cool, weil viele Fans von dir da sind, eine unglaubliche Stimmung im Stadion. Aber was ich so noch nie erlebt habe, dass du wirklich, es haben 80.000 in das Stadion reingepasst und du konntest genau sehen, wo die Hälfte ist von deinen Fans, weil 40.000 Liverpool-Fans da waren, 40.000 Arsenal-Fans waren. Da war eine Stimmung, da hast du gedacht, der Kessel explodiert. Und wenn du das Ding dann noch gewinnst, dann kannst du dir ja vorstellen, was da los war. Also das war grandios. Und das war, wir haben den Ligapokalfinale da eben auch gespielt gegen Birmingham. Da war es noch extremer, weil Birmingham in blauen Trikot aufgelaufen sind, wir die Roten natürlich. Und das konntest du dann genau sehen, wo die Grenze ist. Und das war grandios und das waren großartige Spiele. Und aber auch in der Liga, wie gesagt, wenn du ja, Man United, Arsenal, damals noch im alten Highbury und vor allem eine Wahnsinnstruppe, was die hatten. Also wirklich unfassbar gute Spieler da und das hat schon extrem viel Spaß
gemacht. Ja, richtig Spaß macht natürlich auch der englische Fußball. Aktuell in der Meisterschaft ist alles entschieden. Der FC Liverpool hat sich das Ding geholt, völlig verdient. Und das haben wir ja schon mal so ein Stück weit angerissen in der letzten Folge auch, im ersten Jahr unter Arne Slot, wo viele noch dachten, die Klopp-Ära geht zu Ende, das muss ich erstmal wieder finden. Da muss der neue Trainer seinem neuen Team erstmal seine eigene Handschrift mitgeben, bis sich das eingroovt. Ja, da kann mal ein Jahr vergehen oder vielleicht auch mal 2 Jahre vergehen, bis es dann wieder titelkonkurrenzfähig wird. Nee, Pustekuchen, sofort an die Eins, sofort das Ding gerockt. Und da fragt man sich natürlich, warum hat das da so gut geklappt? Das haben wir auch schon so ein Stück weit thematisiert in der letzten Folge. Du sagtest, naja gut, weil der Nachfolger, in dem Fall Slot, vom Vorgänger ein komplett funktionierendes System hat. Übergeben bekommen. Das macht natürlich viel aus, aber trotzdem habe ich die Frage auch mal im Internet gestellt. Ich habe es einfach mal gemacht, weil man kann ja mittlerweile alles eingeben, man kann bei ChatGPT und sonst wie sich da Fragen beantworten lassen und im Internet heißt es, bei der Frage, was ist der Unterschied zwischen Arne Slot Fußball und Jürgen Klopp Fußball, da heißt es, Slots Team ist nicht so druckvoll, was zu einem ruhigeren Team führt. Der Hauptunterschied zwischen Klopp und Slot, der oft genannt wird, ist der ruhigere Kontrollmechanismus, also die ruhigere Kontrolle des Letzteren. Der Fußball ist langsamer als Klopps manisches Angriffsspiel, wobei der Schwerpunkt stärker darauf liegt, den Ball zu halten und den Spielverlauf zu kontrollieren. Ja, was kannst du damit anfangen?
Also kein Heavy Metal mehr, sondern Classic Rock, würde ich mal behaupten, wenn ich mir die Aussage so anhöre. Ja, und ich muss sagen, Respekt vor den Fans. Tolle Einschätzung. Genauso sehe ich es auch. Es ist ruhiger geworden. Ja. Sie haben dieses Überfallartige immer noch in sich. Das hat man gestern wieder gegen Arsenal gesehen, da geht die Post ab, das ist so geil, also da gibt's kaum eine Mannschaft, die besser ist wie Liverpool, wenn da mal was abgefangen wird und auf einmal auf Umschaltspiel die Taste gedrückt wird, dann geht da die Feuerwehr ab, das ist wirklich grandios, aber sie haben auch gelernt, geduldiger zu werden, ja, geduldiger, ruhiger zu werden, bedachter zu sein, die Situation wirklich erst dann anzugehen, wenn sie da ist und nicht irgendwie was versuchen herbeizuholen, was eben nicht da ist. Und das haben die Fans, da haben sie ein sehr, sehr gutes Gespür und sehr, sehr gut beobachtet. Das ist mir eben auch aufgefallen. Und was noch dazu kommt, das habe ich heute gelesen, ein Interview mit Mo Salah, der gesagt hat, ja, ja, es war oder es ist gut für uns gewesen, dass wir auch wieder aus unserer Komfortzone kamen, ja, weil Jürgen Klopp ist natürlich ein Trainer, der verdienten Spielern brutal die Treue hält, ja, und ich glaube, das war auch jetzt entscheidend, dass das eine neue Ansprache kam, eine nochmal Arne Slot ist ein ausgewiesener Fachmann, also klar, der war jetzt nicht in der großen Liga unterwegs, aber in Holland war der hochgradig erfolgreich. Also der kann auch mit großen Clubs, weil er hat Feyenoord dann übernommen und sehr, sehr erfolgreich mit ihnen gearbeitet, Meister geworden, Pokalsieger geworden, hat sie in die Champions League gebracht. Also wirklich großartige Arbeit. Und es kam eine andere Ansprache. Jeder musste sich so ein Stück weit wieder neu beweisen. Und dann eben mit dem Punkt, dass Jürgen Klopp kein zerrütteten Haufen, sondern ein Team mit hochtalentierten Spielern drinnen, mit einer, wie ich finde, tollen Mixtur aus Erfahrung und Spielern, die gestanden sind, aber eben auch junges Potenzial wieder mit dabei sind, und diese Mischung plus diese tolle Ansprache. Und dann, Cedric, wie überall, wie bei dir, wie bei mir, du brauchst halt auch das Quäntchen Glück, dass du genau in solchen Schlüsselspielen dann eben auch, ja, die Spiele für dich ziehst, und dann dadurch kam der Glaube. Dann hast du das Glück, dass Man City ja völlig, wo ja keiner auf dem Schirm hatte, so völlig aus ihrer Performance herauskamen. Bei Arsenal weiß ich, okay, die wären maximal Zweiter, und aber auch die anderen so immer wieder ihre Schwächephasen hatten, und das war halt Liverpool. Sie waren halt auch brutal konstant. Ja? Sie haben ganz wenig schwache Spiele dabei gehabt. Vom Grundsatz her, ja, mal ein schlechtes Spiel, aber dann war die Performance wieder da, und diese Durchhänger, ob's Man City war im Winter, ob's Arsenal war jetzt im Frühjahr, ob's Newcastle war, also die haben alle irgendwann ihre Blaupause da eingelegt, und Liverpool hat halt kontinuierlich gut gepunktet, und dementsprechend ist halt der Abstand dann so entstanden, wie er ist.
Ja, perfekt auf den Punkt gebracht, und es ist halt dem FC Liverpool selten das passiert, was da gestern passierte. Nach 2-0 Rückstand, nein, völliger Blödsinn, nach 2-0 Führung noch 2-2 am Ende. Das haben sie eben seltener gemacht. Sie haben die Spiele meist nach Führung eben auch nach Hause gebracht und haben eben konstant dreifach gepunktet. Mit Arne Slot, du hast gerade seine Erfolge angesprochen. Meister mit Feyenoord 2023, Pokalsieger mit Feyenoord 2024, dann sein Wechsel zum FC Liverpool, dann hat er in England die Meisterschaft jetzt geholt, hat also schon viel Erfolgreiches in seiner Vita stehen als Trainer, ist in den Niederlanden auch zweimal Fußballtrainer des Jahres geworden, 22 und 23. Aber auch da gibt es wieder so eine kleine Parallele zwischen ihm und Jürgen Klopp, seinem Vorgänger. Und zwar, wenn man sich die Spielerkarrieren beider mal anguckt, dann ist das schon so auf einem Niveau. Also Klopps erfolgreichste Zeit als Spieler war ja beim FSV Mainz 05, damals noch zweite Liga. Und der gute Arne Slot hat beim FC Zwolle seine erfolgreichste Zeit gehabt. Ich finde, das ist so ein bisschen der FSV Mainz von den Niederlanden vielleicht. Mit ein paar Abstrichen, aber so in etwa. Die sind Zweitligameister geworden, als er da gespielt hat, 2002 und dann 2012, und sind jeweils in die erste holländische Liga aufgestiegen. Also so ein bisschen gleiche Kategorie. Der hat auch jetzt nie irgendwie oben mitgespielt, Champions League etc., aber bei so einem ambitionierten, teamstarken Underdog-Club, und ich sag einfach mal, auch da gab es so ein bisschen was als Parallele. Ich erzähle das immer ganz gerne, weil viele kennen eben diese Highlight-Punkte einer Vita von einem solch erfolgreichen Trainer, eben jetzt die Meisterschaft zum Beispiel, aber sowas steckt dahinter. Was hat er als Spieler so gemacht? Was hat er da gerissen, und was ist er sonst so für ein Typ? Weiß man vielleicht nicht und braucht man vielleicht, wenn man mal irgendwann bei Günter Jauch auf dem Stuhl sitzt und dann kommt die 250.000 Euro Frage und dann heißt es, ne, also welchen größten Erfolg hatte Arne Slot als Spieler? So, und dann kann man das auspacken. Also das vielleicht so ein bisschen als fußballnerdiges Wissen noch. Ja, gestern das Spiel, großartig. Also wilder Schlagabtausch in Anfield, kann man nicht anders sagen. 2-0 die Führung für den FC Liverpool, dann Arsenal noch mit der Aufholjagd, damit die Champions League Teilnahme so gut wie sicher, kann man auch sagen. Es stand Spitzenspiel drauf und es war Spitzenspiel drin. Es gab ja noch die gelb-rote Karte für Merino, also auch das gehört ja irgendwie so ein Stück weit dazu, dass man da eben entsprechend auch sowas mit dabei hat. Es gab viele Chancen, es gab viel Tempo, ja, viele Tore, ausverkauftes Stadion, also es war schon sehr sehenswert. Hast du es gesehen, ja?
Ich habe es mir gestern angeschaut, ja, und erste Halbzeit, klar, Liverpool, also da hat Arsenal Glück, dass sie nur mit 2-0 dann in die Halbzeitpause kamen, und nach der Halbzeit war ganz klar Arsenal am Drücker, ja, machen den Ausgleich, haben noch die ein oder andere Möglichkeit, also Liverpool brutal Schwierigkeiten gehabt, wieder in den Schwung zu kommen, und dann eben so hinten raus, dann waren wieder Liverpool da. Also großartiges Spiel zum Anschauen, und das ist ja genau das, warum wir so unser Herz da auch verloren haben. Diese Dynamik, diese Power, diese Energie, aber dann auch wieder diese technische herausragenden Spieler, die dann auch da zu sehen sind. Also das macht einfach unglaublich viel Spaß, und es war gestern ein gerechtes Resultat. Ich war überrascht von Liverpool, weil normalerweise ist ja, wenn du Meister geworden, du hast einen Spannungsabfall. Das ist eigentlich völlig normal, und nichtsdestotrotz war das dann schon sehr bemerkenswert, wie sie die erste Halbzeit gespielt haben. Das war wieder Fußball vom Allerfeinsten, aber auch Arsenal, ja, da muss man ja auch mal den Hut ziehen, diese Konstanz. Klar, ich habe es vorher ein bisschen süffisant so gesagt, ja, bei Arsenal brauchst du keine Angst haben, die werden ja eh nur Zweiter, aber diese Konstanz mit Mikel Arteta, was sie jetzt hinbekommen haben, ja, das ist schon großartig auch. Ich glaube, jetzt das dritte Mal hintereinander werden sie Zweiter, also das ist schon aller Ehren wert in einer Liga, wo du halt einfach das Pech hattest mit Man City, die halt herausragend gut waren, oder jetzt in der Saison ein FC Liverpool, das herausragend gut performt hat. Also da, wenn man überlegt, wo Mikel Arteta herkommt, ja, da war ja schon Hut ab vor den Verantwortlichen, weil der war, da ging ja gar nichts, ja, und sie haben dem Ganzen vertraut, sie haben ihm vertraut, und das ist das Schöne, dass halt auch mal, wenn du geduldig bist, wenn du einen Plan hast, wenn du den Plan umsetzt, mit allen gemeinsam umsetzt, dass dann eben auch erfolgreiche Arbeit rauskommen kann, ja, und das freut mich dann schon eben auch für Arsenal, dass sie da jetzt so eine Konstanz hinbekommen haben. Und ich weiß nicht, hast du das Interview nach dem Spiel von ihm gesehen? Er war extrem sauer. Er war so sauer, Mikel Arteta, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ja, ja. Er war über die erste halbe Runde, der hat fast, ich habe gedacht, der war so aggressiv, der war der war so erzürnt über die Nicht-Performance in der ersten halben Stunde. Und das ist so, wo er sagt, ja, und wenn wir halt es ist ja nur noch ein Platz, wo wir gut machen müssen, ne? Nur noch ein Platz. Ja. Aber ja, wir müssen anders in diese Spiele gehen. Wir müssen anders performen. Wir brauchen eine höhere, ja, wie es Liverpool eben gemacht hat. Wir dürfen uns nicht solche Blaupausen immer wieder erlauben. Wir haben viel zu viele Verletzte, ja. Also er war extrem kritisch. Das hat mich sehr beeindruckt nach dem gestrigen Spiel, weil er hätte ja genauso sagen können, hey, beim amtierenden Meister 2-0 zurück, 2-2, und das zeigt doch von Moral und von einem guten Spirit. Nein, der hat genau das Gegenteil gemacht. So ein bisschen Pep Guardiola-mäßig. Wenn es gut läuft, dann haut er drauf. Wenn sie wahrscheinlich verloren hätten, hätte er genau was anderes erzählt. Aber das zeigt schon, also der will, der sieht, ey, wir sind nicht weit davon entfernt. Wir sind eigentlich auch individuell nicht schlechter aufgestellt wie Liverpool oder Man City. Nur zum ganz großen Punkt reicht's noch nicht. Und jetzt müssen wir halt irgendwie einen Weg finden, diese Jungs so diesen letzten Step noch gehen zu lassen. Und da war, das war beeindruckend gestern. Also das war eigentlich fast das Beste am ganzen Spiel. Danach das Interview mit Mikel Arteta, das fand ich großartig.
Ja, und ich finde, er hat recht. Also ich habe es mir auch angeguckt. Das ist wirklich so ein Stück weit Wahnsinn, wenn man sich da mal auf seinen Stuhl setzt, dass man aus seiner Brille sieht, was da passiert ist. Du hast 20 sehr intensive Minuten. Da geht's hin und her. Da hätten beide Teams schon in Führung gehen können. Arsenal hatte definitiv zu dem Zeitpunkt auch schon seine Aktien in der Partie. Und dann pennst du einfach zweimal. Innerhalb von, was waren's, 120 Sekunden fängst du dir zwei Dinger und liegst dann beim FC Liverpool mit 0-2 zurück. Und für viele Mannschaften geht's dann auch dahin. Dann fällt irgendwann das dritte Tor und dann ist die Messe gelesen.
Ja, und zwei kurz davor, ja, die haben ja noch zwei Riesenschancen.
Genau.
War ja, wo noch einen überragenden Ball von Curtis Jones da rausholt. Also das war ja kurz davor, dass du das dritte, vierte noch kriegst. Ja?
Genau, das war die 25. Also 20. 1-0, 21. 2-0 und 25. Chance aufs 3-0, und dann wäre die Messe gelesen gewesen, und das schon nach einer halben Stunde. Und das sind natürlich so Dinge, die fuchsen dich extrem als Trainer, weil du weißt genau, egal was jetzt hier passiert, diese Intensität, klar, die brauchst du bei 100% das ganze Spiel lang. Du brauchst aber vor allem auch, mein Gegentor kannst du dir auch fangen. An einem Anfield Road, alles gut. Aber was du dir halt nicht erlauben kannst, ist ja diese Unzulänglichkeiten, die da zum Beispiel beim nehmen wir mal die 20. Minute, Gakpo macht das Tor nach Einwurf Liverpool und dann standen alle so ein Stück weit zu weit weg vom Gegenspieler. Da war nicht diese hundertprozentige
Kreisliga-Verteidigung.
Genau. Ne? Da war nicht die Präsenz in den Zweikämpfen, standen falsch und so weiter und so fort. Dann steht es 1-0. Dann sagst du, okay, jetzt musst du das rauskriegen und dich wieder ein Stück weit strukturieren und dann von hinten heraus vielleicht ein bisschen Ruhe auch gucken, dass du vor allem kein zweites fängst und dann vielleicht den Ausgleich machst und was passiert. Stehst viel zu hoch und dann reicht ein toller Steilpass. Muss natürlich auch sagen, das war toll gespielt von Salah in Richtung Schoboschlei.
Gegen Liverpool kann ich doch nicht so stehen. Weißt du, das ist doch
eben.
Diese Waffe und die ist brutal und da sind sie eine der besten in Europa, wenn nicht sogar auf der Welt. Ja. Das ist herausragend, was dann für eine Dynamik auf dich zukommt. Ja. Und das ist dann schwer zu verteidigen.
Ja, richtig. Und deswegen muss man sagen, wenn man sich diese beiden Dinger fängt und so offen stand auch in diesen zwei Minuten dann, wo die Tore fielen, dann nochmal so zurückzukommen, das wiederum nötigt einem dann schon Respekt ab. Kurz nach Wiederbeginn das 1-2 durch Martinelli und dann wurde er ja schon fast zur tragischen Figur, macht erst den Ausgleich Merino und bekommt dann eben Gelb-Rot. Und am Ende geht 2-2 aus und ich finde, da kann man schon auch sagen, verdient. Also Punkteteilung geht völlig in Ordnung, finde ich. Für Arsenal war es, wie gesagt, wichtig. Jetzt hat man 68 Zähler. Die ersten 5 Mannschaften sind ja für die Champions League qualifiziert und auf Platz 6 haben sie jetzt 5 Punkte Vorsprung bei noch 2 ausstehenden Partien. Das ist völlig in Ordnung und Liverpool 83 Zähler. Du hast es richtig gesagt. Also man ist Meister und da ist so ein bisschen der Spannungsabfall auch mit dabei und trotzdem macht man weiter einen soliden Job, liefert den Fans guten Fußball, auch wenn die Meisterschaft schon durch ist. Und deswegen, also da ist jeder, der im Stadion war oder eben auch das Ganze gesehen oder gehört hat, voll auf seine Kosten gekommen. Ein Fußballspiel zum Verlieben.
Absolut.
Ja, also das war schon schön und das muss man ja mal dazu sagen, Liverpool mit der englischen Woche sind ja unter der Woche erst rausgeflogen. In der Champions League, da können wir vielleicht direkt mal zu übergehen.
Arsenal ist rausgeflogen.
Jetzt für den FC Liverpool. Arsenal ist rausgeflogen und da können wir direkt mal zu übergehen, denn einzige noch verbleibende Mannschaft in der Königsklasse, haben sie auch richtig gut gemacht, im Viertelfinale Real Madrid ausgeschaltet und das war für mich, als ich das gesehen habe, in beiden Spielen gewonnen, da habe ich gesagt, okay, dann bist du automatisch auch, ich will nicht sagen Titelfavorit, die anderen können auch toll kicken, aber du stehst den anderen in nichts nach. Dann fand ich, war es aber doch in Summe, was heißt eindeutig, aber es haben ein paar Prozent gefehlt gegen Paris, deswegen auch verdient raus und das dann aus den Kleidern zu bekommen und dann ein paar Tage später so ein tolles Spiel beim FC Liverpool hinzulegen, finde ich, ist auch nochmal was schon auch ordentlich anzuerkennen ist.
Und da hat mir das Interview vom Declan Rice zum Beispiel hervorragend gefallen. Ich sage ja, ich bin gerade Fan von den Interviews von Arsenal, der mir auch gesagt hat, hey, uns fehlt halt einfach ein bisschen was. Ja, wir müssen noch gieriger werden, wir müssen noch tougher werden, weil es fehlt nicht viel. Auch da hat nicht viel gefehlt. Ja. Trotzdem bist du halt ausgeschieden, weil eben in den entscheidenden Situationen Paris einfach abgewichster waren und kaltschnäuziger waren und einfach auch vielleicht ein bisschen talentierter waren, ja, und trotzdem merkst du ja als Spieler, du merkst es ja im Spiel, dass du nicht chancenlos bist, ja, du bist eigentlich in der Partie, du bist dabei, zu Hause schon dabei gewesen, jetzt im Auswärtsspiel wieder, du bist dabei und trotzdem reicht's dann nicht ganz und das macht dich wahnsinnig, ja, und das war eben Declan Rice mit seinem Interview, wo man da sehr imponiert hat, jetzt eben am Sonntag mit Mikel Arteta als Trainer, wo er mal gesagt hat, so, für die Zukunft, hey, wir müssen einfach diese Spiele dann für uns ziehen, ja, und wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir das hinbekommen. Und ich bin sehr gespannt auf die neue Saison, wie sie es machen wollen.
Ja, bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, die letzten beiden Spiele, es braucht theoretisch nur noch einen Punkt, dann ist das Thema Champions League durch. Den braucht es aber auch. Ne? Also man hat zuletzt nicht gut performt. Der letzte Sieg, das war das 4-0 gegen Ipswich Town und seitdem ein Unentschieden 2-2 gegen Crystal Palace zu Hause. Jetzt das Unentschieden.
Ist das Zedric? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, eben.
At Old Nottingham nur einen Punkt gegen Leicester zu Hause. Dass der Präsident, der wahnsinnige Grieche, da auf den Platz stürmt und sein Trainer da mal kurz zur Rede stellt, wo du einfach nur sagst, ey, sag mal, was ist denn da los, anstatt dass der mal stolz ist, was der da leistet mit einer, wie ich finde, maximal guten Mannschaft. Ja, das ist ja jetzt keine herausragend tolle Mannschaft, sondern super Spirits, der ein oder andere, klar, tolle Einzelspieler mit dabei, aber das sind ja jetzt keine Ansammlung an hochkarätigen Spielern, ja. Aber klar, er ist bekannt dafür, dass der immer wieder mal durchdreht und leider hat es den Trainer von Nottingham erwischt, nur noch, weil den schätze ich sehr. Also der gefällt mir von seiner Arbeit her und hat das aber auch wieder mit einer charmanten Art und Weise hat er das wieder weggeredet, sodass da wahrscheinlich gar nicht so viel kommen wird, weil eigentlich ist es ja ein totales No-Go, dass der da runtergeht und vor aller Öffentlichkeit ihn da maßregelt, wie das jetzt sein kann, dass seine Mannschaft es nicht schafft, gegen Leicester zu gewinnen. Und die meinen halt alle, das ist Fallobst, ja, die können nichts. Ja. Nein, die können schon auch Fußball spielen. Ja,
ja, das ist ja auch so.
Aber die Spannung ist brutal. Also das ist alles ja, zwei Spiele jetzt absolut. Noch. Ich bin echt gespannt, wer es schafft.
Ja, aktuell Villa auf der 6, Nottingham auf der 7. Und danach ist eben auch mit Brentford auf der 8 schon nichts mehr zu holen. Aber das sind genau diese Dinge. Und du hast nicht, also was heißt nichts mehr zu holen? Völliger Blödsinn. Du hast natürlich das europäische Geschäft verteilt auf viele, viele, viele Plätze in England. Du hast ja, und darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen, mit Manchester United oder Tottenham Hotspurs den 16. oder den 17. noch in der Champions League. Das muss man sich mal vorstellen. Den 16. oder den 17. einer jeweiligen Liga hast du nächstes Jahr definitiv oder nächste Spielzeit definitiv in der Champions League, weil genau diese beiden gerade Mannschaften ja im Europa League Finale stehen, haben sich da durchsetzen können. Ist auch noch ein Thema für gleich. Das ist ja irre. Und deswegen so viele englische Clubs nächstes Jahr vertreten in Champions League, in Europa League, in der Conference League. Da gilt es natürlich, ja, eine eigene Folge über die Verteilung der Clubs in den europäischen Wettbewerben zu machen. Machen wir dann auch, wenn es soweit ist. Aber da wird es auf jeden Fall noch richtig spannend. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen ja bis zum Ende Action. Wir wollen nicht, dass sich das irgendwie schon in Wohlgefallen auflöst und dann irgendwie 2-3 Spieltage vor der Sommerpause nur noch Sommerfußball gespielt wird. Sondern wir wollen, dass eine Relevanz da ist und dass die Teams immer noch alles geben, weil sie eben noch was zu erreichen haben. Und auch die, für die es um nichts mehr geht, theoretisch, ja, in Leicester City, Tabellenplatz 19, 22 Punkte, 16 Punkte hinter, oder nee, sogar, ja, doch, 16 sind es, hinter Platz 17, längst abgestiegen, seit Wochen längst abgestiegen und trotzdem geben die noch Vollgas auf dem Platz. Und das ist ja auch das.
Southampton hat einen Punkt geholt gegen Man City. Die haben ja, gerade 12 Punkte.
Ja. 12 Punkte, letzter.
Ja. Und haben irre. Da einen Bus geparkt vom Allerfeinsten, sodass Man City riesen Mühe hatte, da überhaupt zu Torschancen zu kommen. Und die wenigen, die sie hatten, die haben es halt nicht nutzen können. Aber das ist, ich sag da, und das ist die englische Liga, da gibt's keinen hier. Du musst in jedem Spiel ans Limit, weil sonst schaffst du es nicht, die zu bezwingen, weil die haben alle richtig gute Kicker in ihren Reihen und trotz alledem siehst du dann noch den Unterschied zwischen den ganzen Aufsteigern und die halt schon ein bisschen länger etabliert sind. Die Aufsteiger gehen genauso wieder runter, aber geh mal da durch, da sind richtig gute Spieler dabei, da sind richtig talentierte Spieler mit dabei, die es halt einfach nicht einfach nicht auf die Platte bekommen haben. Aber die können dir in einem Spiel extrem wehtun.
Ja, genau. Und deswegen ist diese Liga so unfassbar schwierig zu tippen. Du hast es gerade angesprochen. Southampton, letzter seit Wochen. 36 Spiele, gerade mal 2 Siege, 28 Niederlagen, 82 Gegentore. Also Fallobst möchte man da denken. Aber nein, zu Hause gegen Man City, für die es ja auch noch um was geht. 0-0. Also das war schon beeindruckend. Und auch deswegen lieben wir diese Liga. Ja, und Markus, wir haben über die Champions League gesprochen. Arsenal raus gegen Paris. Jetzt haben wir ein schönes Finale, ein interessantes Finale, wie ich finde, mit Inter Mailand und eben Paris Saint-Germain. Kein englischer Club im Champions-League-Finale. Bevor das Finale ansteht, sprechen wir natürlich über genau dieses. Dann gehen wir mal weg vom englischen Fußball. Dann sprechen wir mal über die Italiener und die Franzosen in dem Fall, die es ja richtig gut machen. Seitdem Mbappé da weg ist, der ist bei Real, schon läuft's in der französischen Hauptstadt. Haben wir auch kurz angerissen, das Thema, warum das so ist. Das wird nochmal eine eigene Folge fast, das Champions-League-Finale. Aber gehen wir mal rüber zur Europa League. Da ist es nämlich komplett englisch. Im Endspiel, da haben wir eben den 16. gegen den 17. Man United gegen Tottenham Hotspurs. Die haben es souverän gemacht, haben ihre Aufgaben erledigt gegen Bilbao, Manu und gegen Bodø Glimt, den norwegischen Vertreter. Da hat es Tottenham gut gemacht. Ja, da war ich nicht ganz so klar, ob die das auch souverän ziehen. Das Halbfinal-Rückspiel kannst du gerne mal was zu sagen, denn in Norwegen, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, ich war tatsächlich schon mal in dieser kleinen Stadt. Ich habe früher viele Skandinavien-Urlaube gemacht. Da ist es ja auch um die Zeit gerne nochmal so richtig kalt. Da liegt ja zum Teil im Mai noch Schnee auf dem Platz. Und das sind unangenehme Bedingungen. Kleiner Club, hat alles etwas hemdsärmeliger vor Ort, eben katastrophale Temperaturen. Wir haben das Rückspiel 1-3 verloren, die Norweger. Und wenn du da ein frühes Tor schießt und ja, wie gesagt, die Gegebenheiten sind nicht ganz smart, für einen englischen Top-Club sicherlich auch etwas gewöhnungsbedürftig, dann kann das auch nochmal kippen. Hab ich so gedacht, mit ganz viel Fußballromantik habe ich das da so reingefühlt, dass da vielleicht nochmal was geht. Nee, aber trotzdem haben sie es ja eben, und das finde ich, zeugt dann auch von Qualität, haben sie es gut gemacht, haben 2-0 gewonnen, völlig verdiente Menschspiel, genauso wie Man United das gut gemacht gemacht hat gegen Bilbao. Sag vielleicht nochmal ganz kurz, wie du das eingeschätzt hast. War das für dich klar, dass Tottenham das in Norwegen auch so souverän zieht? Oder hast du da wie ich vielleicht noch ein bisschen was reininterpretieren können? Und zweite Frage, war das für dich auch so selbstverständlich, dass die das so souverän durchziehen, jetzt über den kompletten Wettbewerb? Denn die, wie heißt das so schön, die Europa League, früher UEFA Cup, das ist ja so ein bisschen der Cup der Verlierer, hat einst Franz Beckenbauer gesagt. Also ein Cup, den man als große Mannschaft nur ungern annimmt, wo man sagt, na gut, das ist ja eigentlich nicht mein Niveau. Warum soll ich jetzt hier an die 100%? Warum soll ich mich hier strecken? Ich bin doch eher Königsklasse. Jetzt reise ich hier über die europäischen Dörfer. Ich finde, das musst du im Kopf auch erstmal klar kriegen, dass du da eben auch liefern musst. Und ich finde, haben sie beide gut gemacht. Hätte ich so vorher auch nicht gedacht. Vielleicht auch mal ein Kommentar dazu.
Also ganz ehrlich, der Pokal ist der Knaller. Also da sind richtig tolle Vereine mit dabei. Da früher sogar noch mehr wie heute, weil mittlerweile ja 4 in der Champions League mit dabei sind aus einem Land, aus den großen Ländern, sage ich mal. Nichtsdestotrotz hast du ja immer noch 5, 6, 7, da sind teil wirklich hochkarätige Vereine mit dabei. Großartig, wie sie da abgeliefert haben. Bodo Glimt, ja, wenn mich nicht alles täuscht, haben die sogar Kunstrasen da. Und eben, wie du eben sagst, ich war mal in Trondheim, ja, in Rosenburg-Trondheim. Und das war ganz schön dunkel, es war kalt, und trotzdem haben wir das damals auch sehr gut hinbekommen. Und das war eine hochprofessionelle Leistung von ihnen, weil auch da, nochmal, die haben ja auch gute Spieler. Ich weiß nicht, was da in der Liga so schief gelaufen ist, dass du mit so einer Mannschaft auf dem 17. Tabellenplatz bist. Das ist eigentlich Mission Impossible. Und genauso kommst du zum nächsten Verein, Man United. Die 16, du hast ja so ein bisschen das Gefühl, die haben keinen Lust auf Liga-Alltag. Ja? Da ist eher andersrum. Ja? International, da haben wir Bock. Da kommen wir mal, da sehen wir mal was anderes. Aber in der Liga gegen Leicester und wie sie alle heißen, Brentford, Brighton, da habe ich gar keine Lust. Und so kicken die auch. Das ist ja zum Teil Hanebüchen, was für Leistung die da abrufen. Und du musst erstmal, hey, Bilbao ausschalten. Ja? Das haben sie großartig hinbekommen. Da war ich mir nämlich nicht sicher, ob da Man United sich da durchsetzt, weil Bilbao, Endspiel ist in Bilbao. Also die waren heiß. Ja? Die wollten unbedingt. Und das haben sie in einer abgezockten und abgewichsten Klasse haben sie die besiegt in Bilbao. Klar, da kam die rote Karte kam da mit hinzu. Das hat ihnen natürlich geholfen. Aber nichtsdestotrotz musst du dann erstmal die Tore erzielen und auch zu Hause. Klar, sie waren zwar 1-0 im Rückstand, wo ich mir gedacht habe, oh, da wird doch nicht noch das Ganze noch mal kippen. Aber dann wirklich in der zweiten Halbzeit ganz souverän das Spiel an sich gerissen, haben die Tore gemacht, haben sie dann wirklich mehr oder weniger aus dem Stadion geschossen. Also Kompliment an Man United und es war dann schon großartig und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, weil du hast eine Riesenchance, eben deine verkorkste Saison wirklich noch zu was Positivem zu drehen. Wie wir alle wissen, die Champions League ist gerade für solche Vereine elementar wichtig, weil du hast ja auch Kosten, deine Mannschaft sowohl von Tottenham wie aber auch von Man United, die ist ja wahrlich keine günstige Mannschaft, also die kosten ja ein paar Euro und da brauchst du diese Champions League Einnahmen normalerweise. Also mal eine Saison kann man da so mal, kann man überstehen, aber auf Dauer und vor allen Dingen, du musst ja was verändern, ja, du musst ja irgendetwas verändern an deiner Mannschaft, also sprich, du musst versuchen, da Spieler abzugeben, aber du musst ja auch schaffen, Spieler zu überzeugen, zu dir zu kommen, ja. Wer kommt denn zu dir, wenn du 17. in der Liga geworden bist oder 16., ja, wenn du es eben nicht schaffst, das Finale für dich zu entscheiden, dann bist du im Nirvana, mehr oder weniger. Wer kommt denn da zu dir? Ja, geschweige denn, dass Top-Spieler von dir sagen, du, bei aller Liebe, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht beim Verein unterschrieben, wo ich irgendwo im grauen Mittelfeld da rumturne, sondern ich will da international wieder mit dabei sein und vielleicht muss ich dann sogar einen teuer verkaufen, weil ich das Geld dann eben auch brauche. Also es ist eine ganz, ganz gefährliche und schwierige Situation für beide Vereine und ich bin sehr gespannt, wer die Nerven behält und wer das Momentum dann an dem Tag für sich nutzen kann, um dann als Sieger auch vom Platz zu gehen.
Ja, aber nochmal nachgefragt, du kennst das, ne? Du weißt genau, wovon ich spreche, wenn ich sage, du hast als Spieler, als Verein sowieso, aber auch als Spieler individuell bei ManU, bei Tottenham schon auch so dieses Selbstverständnis eines Königsklassenspielers, eines Champions-League-Akteurs und nicht Ne, ich zitiere gerne nochmal Franz Beckenbauer, weil das bringt es ja so ein bisschen auf den Punkt. Pokal zweiter Klasse, auch wenn der hochattraktiv ist, natürlich bin ich voll bei dir, aber ne, wenn du so tickst als Spieler, eigentlich immer erste Kategorie, oberste Schublade, das ist so mein natürliches Habitat, und dann spielst du plötzlich Europa League und bist da eben gefordert und musst da vielleicht auch nochmal so einen Ticken mehr tun, weil eben in der Liga es nicht läuft. Das erstmal hinzubekommen für einen Kopf, ich meine, es sind ja in den vergangenen Jahren immer auch mal wieder ganz große Mannschaften aus eben diesen Cups rausgeflogen, aus der Europa League etc., weil eben so dieses, ja, was machen wir hier eigentlich, Überhand genommen hat, und dann fehlen ein paar Prozent und der Underdog, für den das dann jeweils das Spiel des Jahres ist, wächst über sich hinaus und dann kommt genau der weiter und der Favorit liegt raus. Das ist ja immer nur eine Kopfsache, und deswegen kann man schon so sagen, also da war der Fokus sehr stabil bei Tottenham und bei Menu, sonst macht man das nicht.
Großartig, was sie da hinbekommen haben, aber auf der anderen Seite, Cedric, für mich war es einfach ein internationales Spiel, und ein internationales Spiel ist immer was Besonderes, und da war für mich jetzt ehrlich gesagt nicht einmal so entscheidend, dass es Champions League ist oder Europa League, weil wir zum Teil wirklich auch hochkarätige Gegner hatten, also wirklich zu meiner Zeit, wir haben gegen Barcelona im Halbfinale gespielt, der AC Milan ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Ciro de Padovo, Zinedine Zidane und Vicente Lizarazuban mit Dugarry, also eine Bombentruppe. Wir haben in den K.O.-Spielen Nottingham Forest geschlagen, wir haben Benfica Lissabon geschlagen, also das war ein hochkarätiger Wettbewerb, und genauso war es ja mit Liverpool, wirklich tolle Vereine haben wir da rausgekegelt, und in dem Moment habe ich nie das Gefühl oder das Gedankengut gehabt, das ist ein Pokal der zweiten Klasse, sondern okay, wir treten jetzt hier an und wir werden alles dafür tun, dass wir das Ding auch gewinnen, weil sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn.
Nee, klar, du kennst Spieler. Aber du kennst Spieler, die das Gedankengut haben.
Und so waren wir gestrickt, so bin ich groß geworden. Also wenn wir antreten, dann machen wir das Beste draus, und versuchen, das Maximale zu erreichen. Und diese Spieler, ich werde nie vergessen, Jürgen Klinsmann hat ja dann den Torrekord aufgestellt, hat da glaube ich dann 15 Buden da gemacht, und das hatte so eine Dynamik, weil es auch bei uns in der Liga nicht so gut lief, und wir haben uns wirklich gefreut, da auch mal wegzukommen und diese Spiele bestreiten zu dürfen, und das war für uns immer gigantisch. Das war großartig, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, und deswegen habe ich den nie als Cup der zweiten Klasse gesehen. Franz Beckenbauer hat es ja in seiner charmanten Art und Weise mal so dahingestellt. Ich fand den immer großartig, und vor allen Dingen, da gehen schon ein paar Liter Champagner rein, wenn du das Ding gewinnst. Also, und vor allem, der ist so sauschwer. Also das macht schon Spaß, den hochzuhalten.
Ja, wo war die Feier denn ausgelassener? 1996 beim FC Bayern, als du den UEFA Cup gewonnen hast, oder 2001 mit dem FC Liverpool?
Das war beides eine mit die schlechtesten Feiern, die wir hatten, weil bei Bayern war es so, das war damals noch unter der Woche, mittwochs war das, ja, da war ja noch Hin- und Rückspiel, also das erste war in München, das zweite dann in Bordeaux, wir haben das gewonnen, haben natürlich ein bisschen gefeiert, aber mussten am Samstag wieder in der Bundesliga ran. Und bei Liverpool war es so, dass wir am Samstag den FA Cup gewonnen haben. Dann hatten wir mittwochs den UEFA Cup Finale und hatten am Samstag das alles entscheidende Spiel, dass wir uns für die Champions League qualifizieren. Also konnten wir auch nicht feiern. Also das war immer ein bisschen traurig. Bei Bayern, da durfte man wenigstens nur ein bisschen, aber bei Liverpool war dann wirklich, da gab es kein Alkohol, nichts. Einfach nur diese Wohltat, hart gearbeitet zu haben und dafür belohnt worden zu sein. Das war, was wir haben durften.
Ja, aber du hast es angesprochen, also diese extreme Intensität, auch was die Anzahl der Spiele angeht. 2001, sag gerne mal, aber das ist ja, glaube ich, unübertroffen. Ihr habt in der Saison FA Cup gewonnen, den englischen Ligapokal, den englischen Superpokal, den europäischen Supercup und eben den UEFA Cup. Also überall bis Ultimo, überall bis Endspiel, zusätzlich auch die Liga. Das ist ja nicht mehr zu toppen. Oder würdest du nicht sagen, das war deine intensivste Saison der Karriere?
Ja, das war brutal. Also danach war ich chemisch gereinigt. Von 63 Pflichtspielen habe ich 60 gemacht. Und nochmal, das ist schon nochmal eine andere Kategorie wie Bundesliga. Und vor allem, was uns halt auch so stolz gemacht hat, wir haben im FA Cup Finale gegen Arsenal gespielt. Mit Thierry Henry, mit Pires. Also die hatten eine Bombentruppe. Die waren klar besser besetzt wie wir. Nur mit unserer Mentalität haben wir sie 2-1 geschlagen, ja? weil wir einfach in der Beziehung Mentalitätsmonster waren. Und genauso Supercup, wo Landesmeister gegen Euroleague-Sieger spielt, also Champions League-Sieger, war Bayern München. Ja, Bayern München waren ja auch wesentlich besser besetzt wie wir und wir haben die in der ersten Halbzeit in sämtliche Einzelteile zerlegt, das schöner nicht mehr gegangen ist. Danach haben wir zwar noch Glück, dass wir nur oder dann 3-2 gewinnen, aber bis zur Halbzeit, die haben gar nicht gewusst, wo links und rechts ist, weil wir die so eindreht haben. Und das macht dann schon oder hat mir dann schon Freude bereitet und Stolz gegeben, weil wir zwei Vereine geschlagen haben, die eigentlich individuell besser sind wie wir. Und trotzdem haben wir es eben aufgrund, und das sage ich ja immer, oder das habe ich ja immer auch mal zu meinen Spielern immer gesagt, in einem Spiel ist immer alles möglich. Ich hasse es vorher schon, die weiße Fahne zu hissen, nur weil da ein paar Weltstars auf dem Platz stehen. Ja, nee, mit Mentalität, mit Zusammenhalt kannst du wahnsinnig viel erreichen und das haben wir halt in den zwei Spielen halt hervorragend abrufen können.
Ja, und weil wir ja kein Podcast sind, Markus, der die Leute episch ans an den Podcast-Anbieter bindet, sondern man soll das ja eigentlich in so einer Halbzeit abfrühstücken können, unseren wunderbaren Podcast. Deswegen gehen wir jetzt auch schon zum letzten Thema über. Wir haben gerade von großer internationaler Klasse gesprochen. Das ist vielleicht die Brücke, die ich jetzt schlagen kann. Und jetzt kommen wir zu zwei Teams, die haben eben auch genau da ihr natürliches Zuhause auf dem internationalen Parkett ganz oben mit dabei, der FC Liverpool und der Real Madrid. Und die standen sich jetzt am gestrigen Sonntag gegenüber in der Liga. Und da muss man ja auch sagen, also wer von Liverpool gegen Arsenal noch nicht genug hatte oder andersrum, der sagt, hey, da kann ich nochmal kurz rüberseppen. Barcelona gegen Real Madrid, 4-3. Was war das für ein irres Spiel? Ich weiß jetzt gar nicht, lief das parallel? Ich habe mir beides Real Life angesehen. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie man das hätte lösen können, wenn es jetzt zeitlich irgendwie da Konflikte gab. Hätte man vielleicht zwei Empfangsgeräte da aufstellen müssen. Aber egal, es war auf jeden Fall Fußball vom Allerfeinsten mit Geschwindigkeit, mit allem, was dazugehört, mit einem dreifachen Mbappé, der trotzdem mit seinen Jungs da verloren hat bei Barca, weil die eben nochmal immer ein Tor mehr haben erzielen können. 4 Tore innerhalb von, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, zwischen den 19. und der 45. innerhalb von 26 Minuten. Irre. Also Mbappé, für alle, die es nicht gesehen haben, legt vor, 5. und 14. Und dann kommt Eric Lamine Yamal und zweimal Rapinha. Zwischen der 19. und der 45. machen sie aus dem 0-2 ein 4-2. In der 70. nochmal Mbappé mit dem Anschlusstreffer zum 3-4. Aber das war auch ein irres Spiel. Und wie ich finde, hat hier auch einen verdienten Sieger gefunden. Und der ist auch gleichzeitig, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, auch wenn das rechnerisch noch nicht durch ist, Meister. Denn drei vor Schluss haben sie 7 Punkte Vorsprung. Und das deutlich bessere Torverhältnis. Also was Barcelona da abgerissen hat, jetzt auch unser Hansi Flick jetzt in der Saison generell, aber auch in diesem Spiel, einfach Wahnsinn.
Großartig, ja. Also es ist wirklich großartig, sich anzuschauen. Auch da diese Dynamik, diese Power, was Barcelona da auf den Platz bekommt, das ist schon faszinierend. Auf der anderen Seite, das Verrückte an der ganzen Geschichte, Vinicius Junior und Mbappé, das sind, behaupte ich jetzt mal, zwei brutale Alpha-Tiere. Da will jeder für sich selber irgendwie die Lorbeeren für sich haben. Das war das erste Mal, also ich schaue nicht jede Woche Real Madrid, aber ich habe sie in dieser Saison schon öfters gesehen. Das war das erste Mal, wo ich so das Gefühl habe, die zwei spielen miteinander. Der Vinicius Junior hat uneigennützig die Bälle rübergelegt zu Mbappé, der dann vollenden konnte. Also wirklich toll zusammengespielt und trotzdem reicht's dann nicht. Ja? Das ist so, wo du denkst, wenn die Idioten mal kapieren würden, wenn sie es jedes Mal so machen würden, dann wäre wahrscheinlich der Vorsprung von Barcelona nicht so groß, aber sie sind halt eine Ansammlung an Einzelspielern, Superstars. Jeder hat so sein Ego, da wo er mitträgt und das gefällt mir bei Barcelona einfach viel viel besser. Das ist harmonisch, das ist ein Team, da ist einer für den anderen da. Man freut sich, wenn der Jamal so aufspielt mit 17 Jahren. Das ist ja ein Irrsinn, wie der Fußball spielt. Das ist unglaublich. Was hast denn du mit 17 gemacht? Also ich habe da, glaube ich, noch mit Puppen gespielt und der spielt ja in einer Art und Weise und bratzelt seine Gegenspieler her und schießt Tore. Das ist sensationell. Also das macht richtig Spaß und das lässt sich Hansi Flick mit seiner Mannschaft nicht mehr nehmen und haben es auch hoch verdient und Real Madrid muss sich halt wirklich Gedanken machen. Ist es immer das Sinnvollste, die besten Spieler zu holen oder ist es halt vielleicht nicht ganz so dämlich, auch mal Spieler zu holen, die vielleicht für die Mannschaft auch wichtig wären. Und so hat man halt so immer das, so das Gefühl, das ist so eine Ansammlung an Hochkarätern, aber so miteinander ist nicht. Ja. Und wenn man sich die Gegentore auch anschaut, das ist es dann einfach zu wenig. Und ich bin sehr gespannt mit Xabi Alonso, ja, wenn Xabi da anfängt, ob er das eben ähnlich reinbekommt bei ihnen wie bei Leverkusen, weil dann wird es natürlich mit der Qualität, was Real hat, auch nochmal spannend
sein. Ja, also ich bin 100% davon überzeugt, dass Alonso sein Ding durchgedrückt bekommt bei Real Madrid, dass er auch keine lange Anlaufzeit braucht, dass er seinen Fußball, den Leverkusen ja vor allem auch in der Saison 23/24 hat spielen können, unterm Bayer Kreuz, dass er den da implementiert bekommt in der spanischen Hauptstadt, weil er ja nochmal mehr Qualität hat. Und ich glaube auch, ich weiß, du reibst dich so ein bisschen an dem Verein, weil viele Egos, wie du so schön sagst, viele Einzelspieler, weniger das Kollektiv, sondern viele, die so ein bisschen auch irgendwie sich im Fokus haben, weniger die Mannschaft. Wer dazu ein bisschen mehr hören möchte und auch ein bisschen was dazu hören möchte, dass Marcos Babbel ja fast in Madrid gelandet wäre, da wurde ja schon der große Geldkoffer ausgepackt, der sollte sich unbedingt aber die erste Folge anhören. Also das ist eine Empfehlung, weil da haben wir eben auch Real Madrid kurz behandelt und da gab es die ein oder andere nette Anekdote mit dazu. Aber was ich sagen wollte, ist, dass er diesen Spielstil von Leverkusen, glaube ich, schon da gut implementiert bekommt, weil er ja nochmal mehr Qualität da hat. Und ich glaube, Alonso ist genau der Richtige. Das ist so ein modernes Fußballmärchen. Ich freue mich drauf, das zu sehen.
Cedric, ich bin da sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob er das hinbekommt, weil das sind so brutale Egos. Und ob ein Bellingham das macht, was Alonso will, da habe ich zum Beispiel mal große Zweifel. Ja, dass ein Mbappé das macht, was Alonso will, ein Vinicius Junior das macht. Und nochmal, das ist, wenn du dir Bayer Leverkusen mal anschaust, gerade in der letzten Saison, aber auch in dieser Saison waren ja auch viele gute Spiele. Wie hart die arbeiten, da habe ich meine ganz großen Zweifel, ob die Jungs bereit sind, so hart zu arbeiten.
Das lassen wir genauso stehen. Letztes Wort vielleicht noch zu Hansi Flick. Hättest du ihm das zugetraut vor der Saison? Erste Saison mit dem FC Barcelona. Ein Weltklub, der so ein bisschen hinterherhing auch, den man so ein bisschen hat auf Trab bringen müssen, dass ihm das so gut gelingt und dass das direkt mal mit der spanischen Meisterschaft gekrönt wird. Hättest du ihm das zugetraut?
Ganz ehrlich, nach der Doku, wo ich gesehen habe ich mir das in 100 Jahren nicht vorstellen können, weil das, was er sich bei mir aufgebaut hatte, wo er bei Bayern München war, hat er sich alles zunichte gemacht, als er beim DFB war. Und ich war sehr, sehr gespannt und sehr skeptisch, ob er das hinbekommt. Aber Hut ab, à la Bonheur. Die nicht nur, dass es mal wahnsinnig schwierig ist, wenn du die Sprache nicht beherrschst, wenn du eine andere Kultur kennenlernst, sondern die Art und Weise, wie schnell er es geschafft hat, denen einen Spielstil zu implementieren, der einfach nur Spaß macht, zuzuschauen. Ja, und da waren ja auch Phasen dabei, wo es mal nicht so lief und nichtsdestotrotz, das Spiel war immer attraktiv, war hochinteressant, für einen Fußballfan, der jetzt mal sagt, okay, Taktik lasse ich mal so ein bisschen beiseite, sondern ich will offensiv Fußball sehen, ich will Torschancen sehen. Das war, selbst in der Phase, wo es eben nicht so gut lief und also à la Bonheur hätte ich nicht gedacht und großes Kompliment an ihn und sein ganzes Team, weil das ist schon außergewöhnlich.
Also, jetzt nochmal von unserer Stelle auch Glückwunsch an Hansi Flick und seine Jungs. Das Thema ist da, ja, man kann schon sagen, durch, aber wir werden natürlich an passender Stelle nochmal gratulieren, wenn es dann offiziell ist. So, Markus, hat mir eine Riesenfreude gemacht. Ich würde sagen, war viel mit dabei. Man könnte auch immer stundenlang weitersprechen, aber wie gesagt, wir sind ein kompakter Podcast und wir haben ja auch den nächsten Montag schon im Visier und da hören wir uns wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit und vielen Dank fürs mit dabei sein.
Macht's das gut. Servus.